Oh, das war ja eben die 50. Folge.
Was?
Ja.
Du hast nicht vorbereitet.
Verdammt. Müssen wir nochmal machen jetzt. Jubiläum, ich wollte die Tröte tröten, aber ich habe sie vergessen. Jubiläum, wir haben die 51. Folge und feiern deswegen unser 51. Jubiläum.
Beifall!
Ja, es haben fast alle eingejubelt. Ich begrüße trotzdem noch den Mario.
Und ich begrüße den Phil.
Und ich begrüße den faulen Jan.
Und ich begrüße den Tim.
Wow, ihr seid alle voll in Jubiläumsstimmung zu unserer 51. Folge.
Hooray.
Kann man nicht irgendwie aus den Zahlen so eine komische Quersumme konstruieren, die 51 ergibt?
Ne, 5 minus 1 ist 4. Hooray.
Nein, andersrum meinte ich.
Wir können auch die 1 in die 5 umdrehen, dann haben wir 15. Ja.
Wenn man 8 teilt, kriegt man 3. Oder E.
3
oder 0.
3 bringt ja nichts. Die 3 scheidet völlig aus.
Die 5.
Also manche würden ja jetzt sagen, wir machen das jetzt nur, weil wir bei der 50. Folge vergessen haben, das zu erwähnen. Aber nein, wir...
Das ist ja Unsinn.
Genau, wir machen das Jubiläum bei der 51. Folge.
Und
das
wisst ihr auch warum? Weil die erste und die zweite Folge nur der erste Pilotfilm waren.
Sehr gut, genau deswegen.
So.
So. Heute erzähle ich nichts über J.J. Abrams. Und deswegen wird das am Anfang viel kürzer. Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal den Regisseur erwähnen, der sehr viele Folgen gemacht hat, allerdings heute nicht, denn heute hat er ausgerechnet die Folge nicht gemacht. Und deswegen habe ich jetzt was angekündigt, was jetzt nicht kommt. Na gut. Fangen wir an. Die Folge heißt Die gläserne Ballerina oder The Glass Ballerina oder wie auch immer man Ballerina ausspricht, das klingt gut. Zentriert ist die Folge in den Flashbacks auf Jin und Sun und auch zum Teil zumindest in der Folge selbst. Das Drehbuch kommt von Jeff Pinkner und Drew Goddard. Hat, glaube ich, noch jemand was von gehört. Klingen ziemlich neu. Aber Drew Goddard hat bereits das Drehbuch für eine Folge in Staffel 1 geschrieben, die da hieß Outlaw. Ihr erinnert euch vielleicht, Sawyer und sein Wildschwein. Hieß bei uns ZS15, ich hab noch nie. Übrigens, 15 ist 51 umgekehrt.
Oh.
Dun, dun, dun.
Ansonsten habe ich nichts zu sagen zum Intro. Dann kann ich gleich weitermachen, weil eigentlich wollte und sollte ja die Dani die Folge heute machen, aber die hat sich abgesetzt und ist auch leider in der nächsten Zeit nicht da. Da in der Welt unterwegs.
Aber nicht in der Ukraine.
Tja, die hat's gut. Es gibt im Prinzip in dieser Folge zwei Handlungsstränge. Bei der einen geht es wieder um Jack, Kate und Sawyer. Und bei der anderen geht es um das Boot und Soon, Jin und Said. Vom Boot haben wir ja beim letzten Mal auch noch gar nichts gehört. Also das war ja einer der drei Handlungsstränge aus dem Staffelfinale. Ich fange aber jetzt erstmal an bei Kate, Jack und Sawyer, weil die Handlung für diese oder von diesen viel kürzer ist als die Sache mit dem Boot. Und die Flashbacks, die beziehen sich dann auch ja auf Sun und Jin und die flechte ich dann bei der Geschichte um das Boot ein. Es geht im Prinzip so los, dass Juliet Jack mal wieder Essen bringt. Jack macht jetzt ja keine Anstalten mehr anzugreifen, sondern ist jetzt ja gebrochen, kann man sagen, oder ja, wie auch immer. Er wirkt irgendwie abwesend, sitzt in seiner Ecke. Und nachdem Juliet Jack die Suppe gebracht hat, geht sie dann in diesen Raum, in dem Ben ist, wo er sich wieder eingeschlossen hat, als das Wasser kam. Und da sieht man schon im Hintergrund, da ist es wieder so ein Raum, wo viele Monitore sind. Ben scheint da die ganze Zeit alles über Monitore zu bewachen. Und was will Juliet eigentlich von dem? Das habe ich jetzt vergessen.
Weiß ich auch gar nicht mehr. Die werden doch auch relativ schnell von der anderen da unterbrochen dann, oder?
Genau, also irgendwie redet sie mit ihm und dann kommt Colleen, so heißt die andere. Hat man von der schon mal was gesehen? Ich glaube nicht. Mm-mm. Die heißt jedenfalls Colleen und kommt so eine Leiter neben dem Raum runtergestiegen und ist relativ aufgeregt, weil sie sagt, der Iraker hat das Scheindorf gefunden. Mit dem Boot eben. Und Ben findet das aber erstmal gut, weil er sagt, das ist ja genau wie geplant. Und dann sagt sie aber, sie haben aber ein Segelboot. Und dann macht Ben, wie er das so gut kann, große Augen. Ist dann nicht mehr so ganz beruhigt und überlegt dann, sagt auch, I'm thinking. Und hat dann wieder relativ schnell einen Plan. Weiß dann, wie Jan schon gesagt hat, dass er da ziemlich schnell Entscheidungen trifft, oder Phil, ich glaube, du warst das in der letzten Folge, hat dann jetzt wieder ziemlich schnell so die Kontrolle und sagt, Colleen, stell ein Team zusammen, ich will das Boot haben.
Ja, aber auch wie er es macht, ne? Wie lange brauchst du, um ein Team zusammenzustellen? Gib mir eine Stunde, ja, warum stehst du dann noch hier rum?
Ja. Ja, genau. Sehr autoritär.
Ja, aber ihm folgen ja auch alle. Also es widerspricht ihm ja nicht mal eine.
Ja. Stimmt. Ja, so viel dazu. Sawyer hat sich in der Zwischenzeit in seinem Käfig noch so einen Fischkeks organisiert. Und dieser Pickett, den wir aber schon kennen, der holt jetzt Kate und Sawyer aus den Käfigen ab. Pickett, das war der, den sie da beim Pinkeln überrascht hatten, als sie mit Michael zu den anderen unterwegs waren. Und ja, der bringt sie jetzt auf diesem Pfad da irgendwie durch diesen Dschungel weg. Und auf dem Weg treffen sie dann gerade diese Colleen wieder, die offensichtlich gerade ihr Team organisiert. Die nimmt nämlich dann Mr. Friendly mit. Auch hier merkt man jetzt wieder, dieser Mr. Friendly, der ja eigentlich so am Anfang als Anführer dargestellt wurde, der ist ja scheinbar gar nicht so eine große Nummer. Der kommt jetzt halt in ihrem Team mit. So, ich glaube, der heißt Tom Friendly.
Hast du zumindest behauptet.
Habe ich mal behauptet, okay, dann wird das auch stimmen. Sawyer und Kate werden dann zu so einer Art Steinbruch gebracht. Ich weiß nicht, ja, Steinbruch, das ist, unter Steinbruch verstehe ich normalerweise eher so ein Berg oder irgend so eine Grube, aber das ist eigentlich eine Ebene. Und da sind aber so große Steine drauf. Und dieser Pickett gibt die Anweisung, dass Kate diese Steine klopfen soll, also irgendwie aus dem Boden hacken. Und Sawyer soll sie abtransportieren.
Das wirkt wie so klassische ja. Gefangenenarbeit aus den USA.
Genau, fehlt nur noch die Kugel am Bein.
Ja.
Und die Lieder.
Ja.
Aber ich glaube, die sollen da eben schon irgendwas freiräumen.
Ja, die haben da ja auch so ich weiß nicht, wie die heißen, wo die Leute immer durchgucken und irgendwelche Dinge messen.
Geo-Dinger, naja.
Ach so Sextant?
Genau.
Nee, da ist kein Sextant, das sind so Nivelliergeräte. Ja.
Okay. Ja, aber wozu das Ganze ist, sagen die nicht. Nee.
Was ich mich gefragt habe, außer dass da jetzt wieder viele neue Statisten auftauchen in der Serie.
Redshirts der anderen.
Ja. ob die anderen Arbeiter zu den anderen gehören oder ob sie gefangen sind.
Ja, habe ich mich auch gefragt.
Mhm. Das geht nicht vielleicht da vor.
Ja, aber ich finde, es wirkt nicht so, als wären die Gefangene, weil auf die wird irgendwie gar nicht so geachtet. Also von den Leuten, die da mit Waffen unterwegs sind, die konzentrieren sich, finde ich, alle eher auf Sawyer und Kate und nicht so auf die anderen Leute, die da rumspringen.
Ja. Die haben aber nicht nur die Beine angeschaut. Also ich glaube, da gab es sogar eine Szene, wo die beiden nicht so, also wo die anderen nicht so Sawyer und Kate rüberschauen, sondern erst als die angefangen haben zu reden.
Aber ich habe immer gedacht, dass alle anderen wären Bewacher. Sind da noch andere, die Steine hacken?
Ja, das sind einige Leute, die da arbeiten, ja.
Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Dann ist es vielleicht so, dass die Statisten der anderen eben kein Holz
kein
schleppen.
Holz hacken.
Genau, sondern Steine klopfen.
Aber es sind dieselben Statisten. Und dann so, wir wollen weiterspielen. Ja, aber dann müsst ihr irgendwas anderes machen. Wir können Steine tragen.
Das wäre wirklich cool, wenn es dieselben Statisten wären wie am Strand. Ja. Und das merkt einfach niemand, weil sie wirklich völlig egal sind.
Also der eine kriegt eine Brille, der andere einen Schnurrbart.
Fehlt nur noch, dass einer mit Steve angesprochen wird und dann sagt, wie heißt der andere? Ich bin Scott. Na egal.
Das habe ich also schon letztes Mal gesagt. Ich frage mich wirklich, ob sie jedes Mal dieselben Statisten nehmen.
Mhm.
Weil so viele müssen sie dann jedes Mal nehmen, immer neue raussuchen.
Ja, ich meine, wenn es Sinn macht, müssen sie ja für die Insel dieselben Statisten nehmen. Kann ja nicht sein, dass Pete in der einen Folge grauhaarig und 50 ist und in der nächsten 20 und Surfer.
Ja klar, sei denn, sie nennen ihn überhaupt nicht Pete, sondern nehmen halt immer irgendjemanden. Aber es gibt ja auch ein paar Leute, wo sie Namen genannt haben, genau, ja. Na gut, hört ihr mich noch?
Ja.
Na, ich dachte, ich bin schon wieder gemutet. Dieser Pickett droht dann Sawyer und Kate, vor allem Sawyer wahrscheinlich, Elektroschocks an, wenn die nicht parieren. Ich glaube, das war auf Englisch wieder ganz witzig, weil er sagt, you get shocked. Und dann sagt Sawyer sowas, was? Wir werden shot.
Nicht
also,
mal ein Warnschuss?
Genau, wird direkt erschossen, wenn wir irgendwie was machen. Und dann sagt er, I said shocked, not shot. Also er hat irgendwie so Elektroschocks und die probiert er dann an Sawyer auch gleich mal aus, aber nur mit einer Viertelladung und das reicht eigentlich schon.
Aber der kriegt ganz schön ab, also weil Juliet hat ihn ja in der letzten Folge, als er geflohen ist, auch mit so einem Elektroschocker wieder eingefallen.
Stimmt, ja. Ach, das war ja Juliet. Stimmt. Da hatten wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. Genau. Als er mit Karl geflohen ist. Oder? Meinst du aus dem Käfig?
Ja, genau. Ja. Mit diesem Typen.
Ah, habe ich jetzt Karl gesagt, ja.
Der, ja,
wir wissen ja noch gar nicht, wie er heißt.
Tja.
Und jetzt, wo er tot ist, ist es ja auch egal.
Nein, aber wir können sagen, dass wir es in dieser Folge ja eh rauskriegen.
Stimmt. Ah, genau, wir kriegen es ja.
Als Rousseaus Tochter.
Ja. Genau.
Rousseaus Tochter fragt ja Kate, ob sie Karl gesehen hat. Und da war für mich klar, ach, da ist der Typ.
Ja, genau, das ist nicht wirklich offensichtlich, aber man kann die Verknüpfung herstellen. Und das passiert ja genau hier auf diesem Feld später, während Kate nämlich da Steine klopft. Dann kommt nämlich Rousseaus Tochter, wo wir glauben, dass sie das ist ja auch noch nicht ganz sicher, Alex, die wir ja immer schon im Zusammenhang mit den anderen kennen, die krabbelt unter so einem Gebüsch rum und spricht Kate nämlich genau darauf an. Aber Kate kennt natürlich keinen Karl. Sie erwähnt dann aber noch, dass Kate ihr Kleid anhat. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch nicht erwähnt, dass Kates Sachen nämlich nach dem Duschen weg waren, aber dafür hing da so ein Blümchenkleid.
Ja, und dass sie das jetzt zum Arbeiten immer noch tragen.
Ja, genau.
Nicht irgendwie
Ja. Schade, dass Dani nicht da ist, weil ich glaube, erstmal diese Duschszene in der letzten Folge und jetzt, wie sie in Kleid mit echt tiefem Ausschnitt mit einer Spitzhacke in Richtung Kamera Steine zerschlägt, da wurde schon viel Preis gegeben.
Ja, und Sawyer guckt ja auch die ganze Zeit auf den Arsch.
Ja aber sie, auch was von der Kamera eingefangen wird, da wird viel Preis gegeben.
Genau, also irgendwann, ich glaube, ich habe noch was vergessen. Irgendwann kommt auch Juliet vorbei und gibt Sawyer, wirft ihm, glaube ich, so die Wasserflasche zu, nachdem Sawyer da so sie betrachtet hat. Und Sawyer macht die Wasserflasche aber auf und dreht sie einfach um und schmeißt sie ihr dann wieder vor die Füße. Also nach dem Motto, von dir nehme ich nichts an, du blöde andere. Kurz danach packt Sawyer dann das Verlangen durch das Blümchenkleid.
Er ist ja ein Mann und hat sich nicht so im Griff.
Genau, und Kate darin und stürmt auf Kate zu, packt sie und küsst sie innig, was Kate natürlich auch sofort erwidert. Das passt natürlich Pickett und den anderen überhaupt nicht und sie stürmen auf die beiden los, wollen sie wieder trennen. Pickett will Sawyer schocken, aber Sawyer kann ihn irgendwie austricksen, haut ihm auf die Nase und kann irgendwie noch ein Gewehr von irgendeinem anderen kriegen, den er umhaut. Und bedroht dann erstmal die anderen mit dem Gewehr. Aber Juliet steht ganz cool da, ohne mit der Wimper zu zucken und hat, glaube ich, eine Pistole auf Kate gerichtet.
Ja.
Und sagt, hier, lass mal die Waffe wieder fallen. Und somit sind die dann wieder ja zum Steineklopfen verdammt. Und Sawyer wird nochmal richtig geschockt, glaube ich, danach von Pickett, der ja die Nase gebrochen hat oder was auch immer. Ziemlich blutend jedenfalls.
Shit, echt.
Ja. Und dann gibt's nur noch eine Szene mit den beiden. Nämlich wieder später zurück in den Käfigen nach getaner Arbeit. Erklärt Sawyer, oder er erklärt es ihr nicht, aber er sagt, dass es eigentlich so ein Trick war, den er da gemacht hat, weil er nämlich so rausfinden konnte.
Ich wollte es so aufs Maul kriegen, das war alles Absicht.
Genau, so, er stellt es zumindest so dar, dass er jetzt wisse, dass die anderen ja gar nicht so voll die Rambos sind, sondern auch nur mit Wasser kochen und eigentlich gar nicht so mit Waffen und so geübt sind, sondern eher ziemlich unsicher in dem Umgang damit.
Dass die,
außer Juliet.
Genau, außer Juliet,
genau. Die ist eine harte.
Genau, von der sagt er ja, die hätte das auch gemacht, die hätte abgedrückt und hätte dich eiskalt erschossen.
Ja.
Und genau. Die Schocker haben eine Sicherung.
Ah, genau, und deswegen konnte der eine ihn ja nicht so schnell schocken, gell?
Er wollte ja einen anderen Typen schocken.
Ach so, rum, genau, und dann hat er, ja genau. Mhm.
Da hat sich nichts getan.
Genau. Und das war's auch schon in der Folge über Sawyer und Kate. Man sieht jetzt nur noch, wie Ben genau diese Szene in seinen Monitoren beobachtet.
In den ihn auch, der kann den auch zuhören.
Und auch hört,
kann
genau.
Nicht nur sehen.
Stimmt, ja. Genau. Das heißt, der Vorteil, den Sawyer hier eigentlich gerade sieht, der ist eigentlich schon zunichte gemacht zur gleichen Zeit. Ja, dann machen wir gerade die Sache hier noch weiter, bevor wir zum Boot kommen. Denn Ben geht dann schließlich, ich glaube, das ist relativ am Ende der Folge, geht dann noch zu Jack in seine Zelle zum ersten Mal und stellt sich jetzt als Benjamin Linus vor. Das ist eine sehr... Er ist irgendwie so voll der Hardliner, aber versucht dann irgendwie so den ganz freundlichen und ganz zivilisierten Typen rauszukriegen.
Naja, ich meine, man kann ja sagen, was man will so über ihn, aber was den dreien ja noch nicht passiert ist, ist eben das, was sie mit Ben gemacht haben. Also die wurden jetzt noch nicht einfach mal gefoltert, um irgendwelche Informationen zu erpressen oder so.
Stimmt, ja.
Also denen geht es zwar nicht super gut, es sind gefangen und müssen Dinge machen, die nicht schön sind, aber er hat es denen nicht heimgezahlt, also hat sie jetzt nicht irgendwie aus Rache dann, keine Ahnung, hat ihnen nicht die Haut abziehen lassen. Oder?
Das wird doch nicht seinem Stil entsprechen. Der ist ja sehr geschnitten auf das Evil Mastermind, ja, nicht Evil Mastermind an sich, aber halt einen, der viel mit dem Kopf arbeitet, einen, der weiß,
der sich nicht so von seinen Gefühlen treiben
genau,
lässt.
Der,
und der halt nicht unnötig grausam
kann man
ist.
Sagen. Genau, der zwar, professionell ist.
Ja, der ist halt bereit, unangenehme Dinge zu tun, wenn sie sein müssen, aber nicht zur Unterhaltung.
Ja, und das kommt eben da jetzt auch in dieser Szene, wo er sich Jack vorstellt, so rüber. Also eigentlich dieses Abartige, überhaupt nicht der Situation angemessen rüberspielt.
Genau, das weil er meint, ich. Ja.
Das sieht man in so vielen Filmen, zum Beispiel glaube ich auch in Mission Impossible 3, was ja auch von dem Abrams ist. Da ist der eine böse, ist das der zweite Teil? Kann auch sein, dass das der zweite Teil ist. Irgendein schlechter Teil jedenfalls.
Meinst du diese Szene mit Don't Hurt Tom's Nose?
Nee,
okay.
Ich weiß auch nicht mehr, wie der Bösewicht da heißt. Der Schauspieler ist dieses Jahr verstorben.
Philip Seymour Hoffman.
Ja, genau. Der eben genau so ist wie der Ben in dem Film.
Ich habe den nicht gesehen.
Ich erinnere mich zumindest auch.
Aber kannst du den Hoffman ja bestimmt als so eine Art professionellen, an sich höflichen, aber auch sehr grausamen Menschen vorstellen.
Mhm.
Ja, und so schätze ich den Ben eben auch ein.
Ja, aber du hast ziemlich gut zusammengefasst. Das ist der Situation eigentlich überhaupt nicht angemessen. Das ist das Seltsame hier dran. Ist halt, macht irgendwie so ein bisschen surrealen Eindruck.
Ja, aber ich glaube, es geht ihm auch darum, zu demonstrieren, dass sie wirklich die besseren Menschen sind.
Mhm.
Weil das betonte ja auch die ganze Zeit, we're the good guys. Und dass er da auch ganz demonstrativ ihm jetzt zeigt, dass er ja viel zivilisierter ist und nicht so ein Tier ist. Und dass er auch in so einer Situation noch Manieren zeigen kann.
Ja, genau. Was ich auch hier wieder ganz interessant, bemerkenswert finde, ist, dass, das haben sie ja bei Locke auch schon gut gemacht, dass man immer noch so die Narben sieht von ihm oder die Krusten an den Lippen, wo er geschlagen wurde. Also er sieht ja noch immer ziemlich kaputt aus im Gesicht, der Ben.
Ja.
Naja gut, er geht auf Jack zu, stellt sich nochmal höflich vor, reicht ihm die Hand, aber Jack will davon alles nichts wissen, er bleibt in seiner Ecke sitzen. Ben sagt ihm aber dann, dass er ihn nach Hause bringen kann. Was Jack aber nicht glaubt. Er geht dann irgendwann drauf ein und sagt, ich glaub dir kein Wort. Obwohl er ja bei den anderen schon mehrmals darauf reingefallen ist, dass die eigentlich nicht blöffen, wenn sie irgendwas sagen. Er glaubt ihm kein Wort, weil er denkt, dass die genauso auf der Insel festsitzen wie die Losties. Weil warum sollten sie denn sonst hier sein? Und darauf antwortet Ben nur, ja, warum sollten wir? Und lässt das eigentlich offen.
Ja, die sprechen da doch auch irgendwie kurz über Walt und Michael, oder?
Ja, Jack meint, so nach Hause bringen wie Walt und Michael. Und sagt dann der Ben, ja, genau so.
Obwohl man ja jetzt mal nicht weiß, ob die wirklich jetzt nach Hause gekommen sind.
Oder das stimmt.
Gekommen sind.
Ja, Jack scheint ja davon auszugehen, dass das nicht der Fall ist.
Genau, und Ben will ihm aber irgendwie versichern, dass das genau so, weil ja, das ist wahr. Und zeigt ihm dann oder sagt ihm dann so einige Fakten, was er alles von der Außenwelt weiß. Zum Beispiel, dass in der Zwischenzeit George Bush neu wiedergewählt wurde, dass Christopher Reeve verstorben ist und dass die Boston Red Sox die Meisterschaft gewonnen haben. Und dann fängt tatsächlich Jack an, so eine Art Lachkrampf zu kriegen, weil die Boston Red Sox ja wohl seit 1920 oder so die Meisterschaft nicht mehr gewonnen haben.
Und das war doch auch irgend so ein Ding zwischen ihm und seinem Vater.
Ganz genau. Sein Vater hat nämlich immer so als Spruch gebracht, und deswegen werden die Boston Red Sox nie die Meisterschaft gewinnen. War ja am Ende von Staffel 1, das hat ja Sawyer dann zu Jack gesagt, und dadurch hat Jack gemerkt, dass er mit seinem Vater irgendwann gesprochen hatte in Sydney.
Mhm.
Genau, und das zeigt er ihm dann jetzt aber an einem Video, und das, ändert sich sein Lachkrampf und seine Gesichtszüge entgleisen so ein bisschen, weil er zeigt ihm dann so eine Szene aus dem Endspiel, wo dann wirklich die Boston Red Sox die Meisterschaft gewinnen.
Ja, zum ersten Mal nach irgendwie 100 Jahren. Ja,
irgendwie so, genau. Wurde übrigens auch in Boston Legal thematisiert, war auch da sehr lustig.
Die haben, glaube ich, letztes Jahr auch gewonnen.
Echt?
Ja.
Ah, okay. Da sind sie ja jetzt sozusagen auf dem aufsteigenden Ast.
Ja, die haben jetzt seit 2004, glaube ich, drei oder viermal wieder gewonnen.
Mhm.
Aber eigentlich interessiert mich Baseball nicht. Ich weiß das nur, weil ich letzten Film geguckt habe, über wo es darum ging.
Mhm. Ja, irgendwie war es halt zu dieser Zeit 2006 oder so was ganz Besonderes. Das ist nämlich immer mal wieder in Serien thematisiert worden.
Genau, ja, ich habe es gerade nachgeguckt. Also die haben gewonnen 1918 das letzte Mal und dann wieder 2004.
Ich glaube, in Fringe oder so ist es auch thematisiert worden. Das war immer mal wieder. Okay, aber letztendlich geht es Ben darum, dass er Jack dazu bringen will, irgendetwas für ihn zu tun, wenn die Zeit gekommen ist, so der Pate-mäßig. Und wenn er das macht, dann bringt er ihn nach Hause.
Ja, ich finde nochmal die Szene mit, ne, was das so alles passiert, finde ich so echt interessant oder clever gemacht, weil du denkst, die Erstausstrahlung war ja exakt am selben Tag, an dem auch das Flugzeug abgestürzt ist, also September 2004. Und dann denkt man, hä, wie können die das denn alles wissen? Aber das ist ja jetzt so 2 Jahre später sozusagen veröffentlicht.
Genau.
Das war ja in 2006, aber...
Auf der Insel sind ja nur 2 Monate vergangen.
Ja, und das ist echt lustig, wenn man das so überdenkt. Dass sie sozusagen die Ereignisse aus der Zukunft, die aber in der wirklichen Realität in der Vergangenheit spielen, da einpflegen können.
Mhm.
Wir erfahren jetzt sogar das Datum, also welcher Tag gerade in der Folge ist. Ich glaube 28. oder 29. November.
Ah.
Mhm. Bin mir gerade nicht sicher. Aber Ende November war es auf jeden Fall.
Mhm.
Ja.
Okay. Das war's zum gesamten Handlungsstrang bei den anderen. Sei denn, ich habe was vergessen.
Nee, glaube nicht.
Dann kommen wir zum Boot. Das heißt, zuerst einfach mal so, wie die ganze Folge anfängt. Das habe ich nämlich auch noch nicht gesagt. Die Folge fängt an mit einem Flashback. Man sieht eine Glasballerina, so wie die Folge auch heißt, wie tanzend durch die Luft fliegen. In Wahrheit fällt sie aber gerade runter und zerschellt dann in 50.000 Millionen Milliarden Scherben. Ein kleines asiatisches Mädchen läuft erschrocken weg, denn sie hat diese Glasballerina runtergeworfen. Und das Mädchen ist Sun, wie man dann in der nächsten Szene erkennt, denn das Mädchen sitzt am Klavier und ihr Vater, also Mr. Pike, kommt herein und stellt sie wegen dieser zerbrochenen Ballerina zur Rede. Sun sagt, sie war es nicht, sondern das Hausmädchen. Ihr Vater glaubt aber schon, dass sie das war.
Ja, der weiß das ganz genau.
Und sagt dann, er will aber die Wahrheit von ihr wissen und sagt dann so, sicher, dass du das nicht warst, weil wenn es das Hausmädchen war, dann muss ich das feuern. Und aber auch da sagt dann Sun, lenkt nicht ein und sagt beharrt weiter darauf hin, dass sie es nicht war. Also er verlässt wütend den Raum und Sun hat dann neben der Ballerina wohl auch noch das Hausmädchen auf dem Gewissen, das er wahrscheinlich dann gefeuert hat.
Ich finde, die haben das...
Um seinem Kind eine Lektion zu erteilen.
Ja.
Die haben das Kind auch unheimlich gut gecastet, finde ich. Sieht der Sohn echt ähnlich.
Ja.
Asiaten sehen ja alle gleich.
Ich wollte es nicht sagen.
Ja, aber wirklich.
Ja.
Ist
genau.
Nicht, ja. Das zweite Mal, dass wir jetzt einen Kinderdarsteller sehen, in einem Flashback, also aus Kindheitstagen, meinte ich.
Du meinst jetzt Jack, oder?
Ja, aber Jack war ja der erste und jetzt Sun die zweite. Wir haben, glaube ich, von der anderen noch nie was aus der Kindheit gesehen.
Doch, von Walt.
Sawyer?
Stimmt, Sawyer haben wir auch gesehen.
Walt. Ach, Sawyer, stimmt.
Mit Walt wollte ich eigentlich einen Witz machen, aber Sawyer, stimmt.
Ja, da haben wir ja gesehen, wie der Vater sich erschießt.
Walt stimmt ja auch, der war ja auch als kleines Kind.
Stimmt, als Baby.
Er ist aber immer noch ein Kind.
Ja, als kleines Kind. Ist auch noch ein Kind. Im Kopf.
Mehr als in dieser Szene hat eigentlich die gesamte Folge mit Glasballerina auch nichts zu tun, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Ich glaube, das ist noch ein bisschen im übertragenen Sinn das Ganze fragile.
Das kann sein. Weil normalerweise...
Es geht ja viel kaputt in dieser Szene.
Ja, aber sonst sind die Titel ja schon relativ eindeutig einer bestimmten Situation oder so zuzuordnen.
Sonst sind die Titel eigentlich immer relativ doppeldeutig. Darauf wollte ich hinaus. Nicht eindeutig.
Aber eindeutig.
ja, klar.
Also
eindeutig, zweideutig.
Sie sind
eindeutig auf was Wichtiges in der Folge.
Ja, und oft halt auch sowohl auf die Flashbacks als auch auf die Inselhandlung irgendwie beziehbar. Und das ist halt hier nicht der Fall. Okay, aber weiter auf der Insel, im Boot jetzt. Sun ist wegen ihrer Schwangerschaft übel. Und da offensichtlich trotz des schwarzen Rauchs, den sie ja im Staffelfinale haben angezündet, trotz dieses Rauchs passiert nichts und Said will jetzt an einen anderen Ort fahren und nochmal ein Feuer machen. Weil, damit man das von woanders besser sieht. Jin ist dagegen. Warum, kriegt man eigentlich nicht mit. Er will da wahrscheinlich wieder Sun nicht in Gefahr bringen. Sun schlägt sich aber auf Saids Seite und es stellt sich raus, dass sie auch segeln kann. Das heißt, selbst wenn Jin dagegen ist, können sie trotzdem das Boot segeln. Jin ist sozusagen, wie sagt man auf Deutsch, outnumbered. Er ist in der Unterzahl und fügt sich. Und während sie dann lossegeln, sprechen Jin und Sun sich aus. Also die die reden ja schon mehr miteinander, als es früher der Fall war.
Aber es ist ja nicht aussprechen, wenn sie zu ihm sagt, ich hätte dir vor Said nicht widersprechen sollen und er sagt, du hättest mir nicht widersprechen sollen, Punkt.
Aber sie schreien nicht mehr.
Ja, aber ich finde es ein bisschen ermüdend, dass sie schon wieder jetzt
schon wieder
an dem Punkt sind, dass sie sich nicht,
auf Augenhöhe
begegnen können. Ja, das hatten sie doch eigentlich schon hinter sich.
Ja.
Na gut.
Immer ist da ein Boot mit im Spiel.
Stimmt, beim letzten Mal war es das Floß, ja. Naja, aber genau zu diesem Punkt erinnert sich jetzt Sun und man sieht als Flashback, wie sie schließlich doch mit dem Glatzenmann, der hieß Jay Lee, im Bett lag, der ihr Englisch beigebracht hat. Also jetzt nicht in der Situation.
Und ich habe ja immer im Kopf gehabt, dass der schwul sei.
Ja, ich auch.
Ja, und beim letzten Mal habt ihr noch alle gesagt, ihr hättet erwartet, dass die im Bett landen und dann ist es doch nicht passiert. Die Folge hieß Die ganze Wahrheit. ZS41 bei uns, habt ihr auch Milch. Damals da ging es nämlich darum, dass Sun schwanger ist. Und da hat ja Jin das als Wunder sozusagen angenommen, weil sie ihm ja hoch und heilig versichert hat, dass sie nie ja was mit jemand anderem hatte.
Stimmt.
Und jetzt erfahren wir, dass das wohl doch nicht so die ganze Wahrheit war. Mystery Box geschlossen.
Ja gut, aber das ist ja schon ein bisschen länger her, oder? Also kann nicht dessen Kind sein, oder?
Das kann ja erst 2 oder 3 Monate her sein. Oder auch ein. Vielleicht sind die ja anschließend direkt dann weg. Das kann ja der Auslöser dafür gewesen sein, dass sie ihn dann verlassen wollte.
Ja, stimmt.
Also ich hätte jetzt schon gesagt, dass das wahrscheinlich dann sein Kind ist.
Von einem anderen Typen?
Ja.
Nee.
Ist meine Interpretation. Wieso nicht?
Geht ja gar nicht, weil wir schon festgestellt haben, dass er schwul ist.
Aber ich meine,
können keine Kinder zeugen.
Ich weiß nicht, kannst du das so? Das müsste schon echt kurz vor dem Abflug gewesen sein.
Im September, genau.
Das kann ja auch nur 2 Wochen vorher gewesen sein.
Ja, das mache ich ja mit echt kurz.
Ja, das kann aber auch 1 Monat vorher gewesen sein.
Dann wäre es nicht.
Okay.
Also wir müssen den Zeitpunkt rausfinden.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass er ist es. So.
Es kann sein, es liegt im Bereich des Möglichen.
Ja, und dann würde natürlich die Folge, die ganze Wahrheit der Titel ein irreführender Titel sein. Aber es ist er ja eh schon, weil sie hat ihm ja da schon gesagt, sie hatte nie was mit jemand anderem.
Und der ist der Hotelbesitzer, oder? Oder der Sohn
vom Hotelbesitzer. Ja, ich glaube, er ist der Sohn oder er ist sogar der Hotelbesitzer. Und er hat ihr ja Englisch beigebracht. Und er hat auch in dieser Szene vor, mit ihr nach Amerika abzuhauen. Also das könnte man ja jetzt schon dann als Anlass nehmen, dass sie dann später diesen Entschluss fasst. Und das kann ja durchaus direkt danach gewesen sein, weil er ja jetzt da umgekommen ist. Da kommen wir später zu. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das genau so gewesen ist.
Ach, zum Titel, Tim.
Ja.
Das sage ich dann später. Mach weiter.
Okay. Es kommt jetzt aber nicht dazu, dass sie nach Amerika durchbrennen, denn umgehend kommt Mr. Pike in das Hotelzimmer gestürmt und sagt eigentlich nur fast flüsternd zu Jin,
Ushi,
was so viel heißt wie, zieh dich an. Das weiß ich ja, weiß man ja. Später wird dann Jin zu Mr. Pike ins Büro bestellt und Mr. Pike erzählt, dass er bestohlen wurde und dass Jin dem ein Ende setzen muss. Ein Ende setzen ist, glaube ich, für den Zuschauer schon klar, was damit gemeint ist. Für Jin denke ich auch, denn er versucht sich rauszureden, indem er sagt, er überbringt eine Botschaft. Auch was das heißt, wissen wir ja auch schon. So wie er damals die Botschaft bei diesem Gewerkschafter überbracht hat. Aber Mr. Pike brüllt ihn an, das reicht nicht. Die Familienehre ist beschmutzt, er muss dem ein Ende setzen, sagt er dann wieder. Und dann kündigt
Jin gehört ja zur Familie und damit ist auch seine Ehre.
Genau, das sagt er jetzt, nachdem Jin gekündigt hat, da kannst du nicht kündigen, du gehörst zur Familie. Geht nicht. Genau, und du musst die Familienehre wiederherstellen.
Ja, und wo ich mich frage, wenn er ihn da Sohn nennt und diese Karte ausspielt, welcher Vater nötigt seinen Sohn denn, Mord zu begehen?
Mr. Pike.
Ja, nicht mal. Mr. Pike, du Arschloch.
Ein Großkrimineller.
Genau. So, und dann kommen wir wieder zurück zum Boot. Jin hackt dann auch gleich einem Fisch den Kopf ab, um die Szene mal zu unterstreichen. Und wird dann aber rausgerufen, weil Said und Sun haben diesen Steg entdeckt, auf dem dieser Gefangenenaustausch war. Der Steg ist vollkommen verlassen und Said will da an Land gehen. Sie bereiten dann dort ein neues Signalfeuer vor und Jin fragt noch, warum das Feuer so groß sein muss. Und Said antwortet, damit Jack es besser sehen kann. Rotkäppchen. Aber Said hat eigentlich einen anderen Plan, den aber Sun auch sofort durchschaut und ihn damit konfrontiert. Sie sagt ihm nämlich, dass er will, dass die anderen das Feuer sehen und er will die anlocken. Said gibt das zu, dass das so ist. Er will zwei von denen gefangen nehmen. Dann kommt wieder ein Flashback. Nachdem Jin von Mr. Pike nach Hause gekommen ist, erzählt er Sun, dass Mr. Pike ihn heute zum ersten Mal Sohn genannt hat. Sun weiß auch ganz genau, warum, und ist sich unsicher, ob ihr Vater Jin etwas von dieser Affäre erzählt hat. Ist aber dann ein bisschen beruhigt, weil Jin das zumindest sich nicht anmerken lässt. Jedoch erzählt er ihr von diesem Auftrag, den Suns Vater ihm gegeben hat. Und dann, glaube ich, weiß sie schon, worum es da geht in dieser Situation. Sie will ihn ja davon sogar noch abbringen und sagt jetzt, macht jetzt stattdessen ihm den Vorschlag, dass sie die beide abhauen können und woanders neu anfangen können. Das ist jetzt, denke ich, wieder ein Hinweis, dass das dann später relativ kurz danach ist, alles, was danach passiert. Aber zumindest jetzt will Jin davon nichts wissen, weil er sagt, das geht nicht, der findet uns ja überall und so. Und es gibt so eine Art Streit und Jin geht dann weg mit den Worten, er will eine Nachricht oder er will die Nachricht überbringen. Er sagt hier nicht, er nimmt hier wieder nicht die Worte, die Pike nimmt, nämlich es beenden, sondern er spricht wieder von Nachricht überbringen, weil er hat nicht vor, den Typen zu töten.
Oder will Sun nicht sagen.
Ja, aber wie man gleich
dann sieht. Nee, aber er macht es ja auch.
Genau, ja. Macht das ja auch nicht. Auf dem Boot oder jetzt an Land hat Jin aber diese ganze Geschichte verstanden, die Sun Said vorgeworfen hat, weil er sagt dann auch, ich verstehe schon ein bisschen mehr Englisch inzwischen, als du glaubst. Macht dann aber mit bei diesem Plan. Ja, da wird dann noch klar, dass er auch eine Waffe benutzen kann. Und Sun
ja,
soll
aber. Was ja auch logisch ist aufgrund seiner Arbeit.
Genau.
Ja, aber es weiß Said ja nicht. Er sagt, das ist eine Automate und dann checkt er schon das Magazin, entlädt und sich entsichert.
Ja, eine ganz ähnliche Szene gab es mit Kate auch schon mal, wo sie dann so im Satz dann einfach klack, klack, Magazinwechsel, fertig. Sun soll aufs Boot gehen, da sie dort sicher sei. Sawyer sagt ihr aber auch noch, wo da auch eine Waffe ist an Bord.
Said,
habe ich Sawyer schon wieder gesagt.
Ja.
Ah, passiert mir dauernd. Und sie meint aber noch, das brauche ich nicht zu wissen, weil wenn die aufs Boot kommen, dann lebt hier mein Mann eh nicht mehr und dann ist auch alles egal. Egal. Auf jeden Fall überbringt jetzt Jin im Flashback die Nachricht. Er schlägt diesen Jay Lee zusammen, schmeißt ihn ein bisschen durch seine Wohnung, durch seine Dekoration und schlägt ihn ziemlich zu Brei. Aber er tötet ihn nicht und er sagt ihm, dass er sofort abhauen soll, das Land verlassen soll und sich nie wieder blicken lassen soll, denn sonst bringt er das hier zu Ende. ja, das hat er gemacht, steigt wieder in sein Auto ein und dann hört man nur noch so ein Flattern und Jay Lee liegt tot auf seiner Windschutzscheibe.
Und ich frage mich, da habe ich mich gefragt, wurde der von einem anderen runtergeschmissen danach oder hat er wirklich Selbstmord begangen?
Ich glaube, der hat Selbstmord begangen.
Ja, genau. Dadurch,
dass sie der Hand die noch das, Kette genau, hat, ja, ja, richtig. Die er ja so schenken wollte, die sie nicht angenommen hat.
Mhm.
Zwei Dinge zum Flashback. Als Jin den Jay Lee gegen die Tür haut, also dann sieht man nämlich die Zahlen 15, 16.
Ah, der Tür oder wo?
Ja.
Zimmernummer. Ah.
Das ist die Raumnummer von ihm. Mhm. Das ist die Zimmernummer. Und wegen der Ballerina, die Ballerina ist am Anfang ja auch runtergeflogen und dann zersprungen. Und Jay Lee ist jetzt auch runtergeflogen. Ich denke, und das...
Zerbrochen.
Ja. Ja, naja, innerlich schon.
Stimmt.
Also ich glaube, ja, ja, der Titel passt also schon irgendwie.
Ja, das meinte ich ja auch damit, mit ist alles so zerbrechlich. Also das geht kaputt und auf der Insel, ja...
Eigentlich nicht.
Eigentlich noch nicht. Also ich meine, Jin, in der Szene wird ja irgendwie klar, dass er weiß, was passiert ist. Woher auch immer.
Nee. Das wird nicht klar.
Ich finde, das wird klar. So wie er zu dem Typen gesprochen hat.
Meinst du?
Ja, ich weiß nicht mehr wortwörtlich, aber für mich war der Eindruck schon da, dass er wusste, dass seine Frau und der Typ was hatten.
Nee, das wird überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn er das wüsste.
Den Eindruck hatte ich auch nicht.
Ja, weil dann,
wieso macht das keinen Sinn?
Weil er ja ihr voll glaubt, dass sie nichts mit irgendjemandem hatte. Der denkt da überhaupt nicht dran, weil sonst würde er das später... Das
macht eine Frau ja auch nicht.
Genau, sonst würde er ja später auf der Insel doch sofort den Verdacht schöpfen, wieder, wenn er da vorher schon mal einen gehabt hätte. Also er glaubt ja, dass das ein Wunder ist, dass sie schwanger ist. Nee, glaube ich nicht.
Glaube ich auch.
Nee. Vergiss das mal gleich wieder.
Nee, ich behalte das im Kopf. Für mich war der Eindruck da.
Na gut. Wenn Jay Lee das nächste Mal vorkommt, dann erfahren wir das vielleicht. Das ist ja bei Lost nicht ausgeschlossen. Das kann ja wieder einen Rückblick geben.
Ja, als irgendein Ding.
Okay, dann kommen wir auch schon fast zum Schluss. Denn jetzt ist Nacht. Und Said und Jin warten irgendwo im Gebüsch beim Steg. Und hier merkt man jetzt, wie blöd dieser Plan von Said eigentlich war, weil es wird einfach dadurch zunichte gemacht, dass sie einfach nicht das machen, was er will.
Ich dachte auch, ne, als Ethan angedroht hat, dass einer stirbt und dann noch einer und noch einer, haben die ja auch das ganze Land abgeriegelt mit Macht.
Ja, stimmt, und da war
da
ja auch.
Da kam er auch übers Meer.
Genau, ja. Naja, war irgendwie ein bisschen blöder Plan für eigentlich jemanden, der sonst gut Pläne schmieden kann. Auf jeden Fall kommen sie offensichtlich diesmal auch übers Meer. Man sieht gar nicht so richtig, wie sie aufs Boot kommen, aber irgendwie kommen sie da wohl über die Seeseite dran. Sun bemerkt das, dass da jemand auf Deck ist. Sie selbst ist im Unterdeck und nimmt sich dann doch die Pistole. Und dann kommt Colleen unter Deck. Sun hat Angst und bedroht sie mit der Pistole. Colleen versucht sie zu beruhigen, indem sie, glaube ich, noch sagt, du bist kein Mörder, du bist ein guter Mensch. Das ist ja immer so, das sagen die anderen ja gerne irgendwie, das ist ein guter Mensch oder das ist kein guter Mensch. Sie ist offensichtlich ein guter Mensch. Und sie wird deswegen nicht schießen, denn wenn sie schießen wird, denn die anderen, also sie sind keine Feinde von ihr, aber wenn sie schießen wird, dann wird sie sie zu Feinden machen. Irgendwie kommt es dann aber dazu, dass dass Sun vor Angst dann doch schießt.
Ja, das war irgendwie genauso wie die Szene, in der Michael Libby erschossen hat.
War also das so?
Es gab irgendein Geräusch oder irgendeine Ablenkung und so aus Versehen... hat sie dann den Abzug betätigt.
Die haben den Motor gestartet und in dem Moment hat sie geschossen.
Ah, okay.
Ja. Wo ich dachte, gut so. Ich fand's wirklich Aber ja, nicht gut, aber ich fand es gerechtfertigt, weil sie sagt, komm nicht näher, sonst schieße ich. Und ne, dann immer dieses typische, ach, du wirst nicht schießen, du wirst nicht schießen. Dann kommen die Leute näher und nehmen denen wahrscheinlich noch die Waffe aus der Hand. Aber Son hat geschossen.
Ja.
Eine Frau, die zu ihrem Wort steht, auch wenn sie ihren Ehemann will.
Ja. Und sie kann dann auch durch die Vorderluke auf Deck fliehen, wo Mr. Friendly sie aber dann noch sieht und auf sie schießt. Son springt dann aber ins Wasser und das Boot fährt mit den anderen weg. Also Bens Plan hat funktioniert. Er will ja das Boot haben. Durch den Schuss oder durch die Schüsse werden natürlich Said und Jin alarmiert, die ziemlich unnütz an dem Landesteg rumstehen, springen dann ins Wasser, um zum Boot zu schwimmen, das gerade ablegt. Und nach ein bisschen Geschrei im Wasser wird dann klar, dass Sun nichts passiert ist, weil Jin und Sun finden sich dann im Wasser wieder. Das Boot ist aber weg. Ja, das war's eigentlich. Said lenkt jetzt noch ein, dass es tatsächlich wohl kein so guter Plan von ihm war und dass er in Zukunft wohl lieber auf Jin hören wird. Und sagt dann noch, ja, dann gehen wir jetzt mal wohl wieder zurück, weil das ist ja ein ganz schön langer Weg. So ohne Boot. Also der gesamte Plan, da irgendwas mit dem Boot, Ablenkungsmanöver und so zu machen, ist halt vollkommen in die Hose gegangen. Was natürlich auch daran liegt, dass es dieses Fake-Dorf gab.
Gibt es nicht noch die Beerdigung von dem... Ja, wer heißt der? Weißt schon.
Oh ja, das habe ich vergessen in den Flashbacks. Du hast recht. Ja. Stimmt, da ist die Beerdigung von diesem... Ach, das habe ich ihn schon vergessen. Von der Glatze.
Vom schwulen Glatzkopf.
Ja.
Und vom nicht schwulen Glatzkopf.
Jay Lee, genau. Und da ist natürlich Suns Vater. Und Sun ist aber auch da und er stellt sie dann nochmal zur Rede, dass sie gar nicht hier sein sollte. Und er sei aber da, weil sein Vater ein Geschäftspartner von ihm war. Und dann fragt sie ihn noch, also ihren Vater, ob er jemals zu Jin etwas über diese Geschichte sagen wird. Und dann gibt er da so kurz angebunden zurück. Das ist, glaube ich, mein Telefon.
Oh oh.
Das sagt er zu ihr.
Dann gibt er so.
Wirst du Jin jemals davon was erzählen? Das ist, glaube ich, mein Telefon. Und dann reißt er sie aus der Hand, wendet sich um und geht.
Genau. Und sagt noch so kurz angebunden: Das ist nicht an mir, das zu tun.
Ah ja, kurz bevor er sein Telefon nimmt und in den Wagen steigt.
Und Jin anruft.
Also sein Samsung Galaxy Ozone Dingens.
Genau. 2004.
Vier.
Ja. Das war's da, aber danke für den Hinweis. Ja, habe ich vollkommen vergessen.
Ja, die Frage ist jetzt, was möchte Ben mit dem Boot machen? Also entkommen will er wahrscheinlich nicht von der Insel.
Ja, ich glaube, ihm geht es auf jeden Fall darum, dass die anderen kein Boot haben.
Das denke ich auch.
Zerstört.
Das ist auch.
Naja, weil, ich meine, vielleicht kann er es ja mal brauchen.
Sie haben ja auch gerade eins verloren, weil sie haben das ja Michael gegeben.
Ja, stimmt.
Ah, stimmt, ja.
Aber offensichtlich ist es ja nicht das Einzige gewesen, weil sonst hätten sie ja nicht an dieses Boot andocken können.
Ja.
Die haben bestimmt eine ganze Flotte.
So wie Österreich.
Genau so.
Die Donauflotte.
So, ich glaube, sonst gibt es jetzt in dieser Folge eigentlich gar nicht mehr irgendwie viele neue Fragen oder Mysterien. Also, ich weiß nicht, wir können noch mal kurz drüber sprechen, ob... Also für mich ist es offensichtlich, dass irgendwie das Kind dann von diesem Lee war. Habe ich sofort so in Verbindung gebracht. Und das
ja, besteht zumindest die Möglichkeit.
Ja. Na gut, Jan ist da anderer Meinung.
Ja.
Na gut, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das aufhört, weil ich es jetzt so ein bisschen durcheinander erzählt habe. Ob es jetzt wieder mit einem Blick von Ben aufhört, ich weiß es nicht.
Ach so.
Na egal.
Ja.
Jack.
Nicht Jacks Blick. Mit Jack hört's auf. Ach so, weil er ja, okay, von Ben gerade bearbeitet wurde, das zu tun, was Ben will.
Ja, das ist ja vielleicht so eine Frage, wofür Ben
Jack
braucht.
Genau. Und das passt ja auch so ein bisschen zu der Frage aus der letzten Folge. Ich weiß nicht mehr, wer die gestellt hat, aber irgendjemand hat gefragt, warum es eigentlich genau diese vier sind, die da jetzt gefangen sind. Oder diese drei. Hurley wurde ja zurückgeschickt. Und das ist ja tatsächlich die Frage, was das jetzt soll, warum Jack da jetzt irgendwie von den anderen getrennt ist, während die beiden irgendwie Steine klopfen müssen. Was irgendwie.
Genau, wo wir ja auch nicht wissen,
genau.
Wofür, warum was sie? Da gemacht wird.
Ja. Gut, gut. Dann kommen wir zur Bewertung. Dann Phil, fang du doch heute an.
Ich glaube, ich fand das so, ich glaube, der letzten Folge habe ich, glaube ich, eine 16 gegeben, der ersten Folge von der dritten Staffel. Und die war für mich auf jeden Fall nicht stärker. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, ich fand die schwächer, weil da gab es für mich keinen richtigen Höhepunkt in der Folge. Also eigentlich fühlt es sich nicht an wie eine 15, aber muss ich jetzt aus Konsequenzgründen eine 15 geben.
Okay. Jan?
16. Aber ich fand die nicht so gut wie die vorige Folge. Obwohl sie halt echt zusammenspielen. Mir gefällt die Inselhandlung im Dorf der anderen am allerbesten eigentlich. Aber das liegt daran, weil es was Neues ist.
Also mir gefallen auch immer die Szenen, in denen Ben vorkommt, auch wenn es nicht viele und nicht lange sind, die gefallen mir immer ganz gut.
Ja, der spielt überzeugend den Bösewicht. Ich nenne ihn ganz einfach mal Bösewicht. Ja, und dieses Jin Sun, die kommen halt nicht vom Fleck und das ist das, was mich ein bisschen, da war jetzt nicht viel Mehrwert bei. Ja, es ist ermüdend und vielleicht der Mehrwert ist, dass es doch nicht Jins Kind ist. Sagt Tim.
Okay, Mario?
16. Die ist schwächer als die erste Folge. Wie viel schon gesagt, es gab nicht wirklich so einen richtigen Höhepunkt. Man hat doch nicht wirklich jetzt viel erfahren. Außer, eigentlich hat man nicht wirklich viel erfahren. Rein gar nichts irgendwie. Son und Jin halt, die sind okay. Ich mag die beiden, aber die Flashbacks sind von denen halt auch immer ziemlich. Aber ich finde fast alle Flashbacks immer. 16.
Okay, dann ich diesmal zum Abschluss. Ich habe mir vorgenommen, auch eine 15 zu geben. Also ich gehe sogar 2 Punkte runter, weil ich ja auch eine 23 gegeben habe in der letzten. Es ist aber tatsächlich irgendwie zwischen 15 und 16. Ich könnte mir auch eine 16 vorstellen, bleibe aber bei der 15, weil es ist tatsächlich so, dass ich fand, auch als ich mir zusammengeschrieben habe, was jetzt so vorkam, dass halt zu wenig Fokus auf, wie es jetzt bei den anderen weitergeht, lag. Das war ja ziemlich schnell abgehandelt, diese Geschichte mit dem Steineklopfen.
Und ich fände es auch mal interessant, wieder an den Strand zu gucken.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen.
Machen.
Ja, weil ich ja jetzt verdammt nochmal auch langsamer wissen will, was mit der Luke los ist. Also wo die Luke ist, wissen wir ja. Aber der Rest von dem Hedge. Oder heißt Hedge? Hedge heißt Luke, oder? Egal. Naja, also die Station. Was ist damit jetzt? Und davon hat man jetzt schon wieder nichts erfahren. Das ist natürlich Absicht. Aber ich gebe jetzt hier trotzdem nur eine 15. Mir war zu viel Zeit auf dieses Boot jetzt verlegt worden. Die Flashbacks fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand, das war so ein Wow-Effekt, dass der dann auf das Auto gesprungen ist. Da hatte ich nicht mit gerechnet und war auch da ziemlich erschrocken beim ersten Mal, als ich es gesehen habe. Erinnere ich mich noch. Es war, fand ich, einer der besseren Flashbacks mit Sun und Jin. der letzte, den fand ich nicht so gut. Genau, aber ich bleibe bei 15, um da wieder Potenzial nach oben zu haben mehr. Gut. Mir ist eben noch eins aufgefallen, als ihr über Ben gesprochen habt. Kann man jetzt, glaube ich, schon sagen, weil man, glaube ich, schon sieht, dass er tatsächlich wichtiger geworden ist als in der letzten Staffel. Ursprünglich war geplant, dass dieser Michael Emerson, der den Ben spielt oder in der zweiten Staffel Henry gespielt hat, nur für 3 oder 6 Folgen gecastet, nämlich genau dafür, dass er in diesem Bunker gefangen war. Und dann hat sich rausgestellt, dass er das so gut macht, dass man den gleich verlängert hat und ihm eine viel größere Rolle gegeben hat, eben die er jetzt hat. Und ursprünglich sollte er tatsächlich nur dieser Gefangene sein.
Interessant.
Er kommt super rüber, finde ich.
Ja, ist auch einer meiner Lieblingsfiguren. Na gut, aber das war in der letzten Staffel auch schon so.
Gute Bösewichte haben immer was an sich.
Genau. Ja. Ich glaube, das ist schon wieder mein Telefon. Hätte ich es doch eben ausgemacht. Na gut.
Das ruft dich ins Bett.
Ja, ich glaube auch. Wenn ihr mich auch ins Bett rufen, nein. Wenn ihr irgendwas kommentieren wollt, dann macht das auf www.zahlensender.net. Wir kommen zu den letzten Worten.
Phil.
Wow. Boston Red Sox.
Arsch.
Nein.
Telefon?
Telefon weg.
Ah, Flugmodus. Verdammt, ich habe den Flugmodus angeschaltet. Jetzt. Mario.
Hallo?
Hallo?
Oh, habe ich den Flugmodus angeschaltet? Warst du am Telefon? Mario.
Zimmer Nummer 1516.
Okay. Jan.
Ich wollte mal gucken, ob du mit deiner Tradition brichst. Ich sag Boot weg. Ach,
schon wieder. Du mit deinem Boot immer. Boot weg. Okay.
Boot weg.
Klingt gut. Und ich hätte mir doch überlegen können, was ich sagen will, aber ich habe es nicht getan.
Mein Telefon.
Nein. Ich sage.
Was machst du denn hier?
Wieso, was machst du denn hier?
Auf der Beerdigung.
Ach so.
Du sagst.
Schwuler Glatzkopf.
Nee. Ich sage.
Auf den Arsch gucken.
Okay. Aber eigentlich wollte ich sagen. Das wird jetzt ganz blöd. Was wollte ich denn sagen?
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Das ist ja mal lahm. Ganz lahm.
Wirklich.
Ein Ende setzen, wollte ich sagen.
Spät. Ein Ende setzen?
Du musst dem ein Ende setzen.
Ah.
Das ist aber auch blöd. Na, dann setzen wir dem jetzt ein Ende.